weise Worte weiser Männer. Hallo Christoph.
Guten Mittag, Harald.
Wir haben gerade im Vorfeld ein bisschen technische Probleme besprochen miteinander, aber die scheinen jetzt gelöst zu sein. Und das finde ich immer super, dass man aus so einem technischen Problem rauskommt und weiß, hey, es klappt.
Ja, ihr könnt uns ja mal, liebe Hörer, einen Brief schreiben, wenn ihr das hört, damit wir Bescheid wissen, ob es geklappt hat.
Genau. Wenn ihr was hört, dann gebt uns eine Rückmeldung und erklärt uns, was wir gesagt haben, weil erst dann habe ich verstanden, um was es eigentlich ging in unserem Podcast.
Genau, da große Bitte geht raus an euch alle. Früher hätte man jetzt gesagt, bei Dieter Thomas Heck, Postfach 50 90 17 Berlin 1. Heute hinterlassen wir keine Postadresse, weil wenn ihr wollt, werdet ihr uns finden.
So ist es. Christoph, ich bin in den letzten Vorbereitungen für eine längere Reise. Länger sind 3 Wochen. Ja, also andere, wenn die sagen längere Reise, dann denken sie, sie wären irgendwie Alexander von Humboldt und würden jetzt erstmal irgendwie den Amazonas kartieren fürs nächste Dreivierteljahr. Ungefähr so fühle ich mich auch. Es ist spannend, in Urlaub zu fahren in ein Land, das so fern ist über einen großen Teich. Also interessant. Demnächst geht's los. Deswegen bin ich so ein bisschen im Stress, deswegen bin ich so ein bisschen gedanklich abwesend, aber voller Vorfreude.
Das hört sich gut an. In das Land, in dem man bei Twitter seine Präsidentschaft verkündet und das nicht richtig klappt.
Ich finde, dass man muss mit der Zeit gehen, ja? Und wie hat man das eigentlich vor den sozialen Medien gemacht, wenn man irgendwie seine Präsidentschaft verkünden wollte? Da hat man sich wahrscheinlich irgendwie auf die Washingtoner Mall gestellt und gesagt, schaut her, ich bin der neue Präsident, Präsidentschaftskandidat, wählt mich. Und dann haben die Umstehenden gesagt, ja, das überlegen wir mal. Und dann hat es ungefähr 2 Jahre gedauert. Nee, wie war das? Also wie hat man das vor den Medien, also auch den Massenmedien gemacht, dass man sich sozusagen als Präsident hat wählen lassen? Man konnte ja nicht einfach ins Flugzeug steigen und irgendwo eine Wahlkampfveranstaltung machen. Spannend. Aber das werden wir heute Abend wahrscheinlich, heute Nachmittag nicht besprechen, dieses Thema.
Ja, aber ich überlege gerade, ich glaube, es gab ja USA gar nicht ohne Massenmedien, ne? Also zumindest die Zeitung gab es ja, sodass die Amerikaner ja eigentlich nie das Problem hatten, zumindest so regional, überregional Dinge proklamieren zu können, ne? Also die haben ja kein Mittelalter und keine anderen Zeiten ohne jegliche Medien erlebt.
Das stimmt, das stimmt. Gut, bevor ich jetzt meine völlige Unwissenheit hier äußere, das muss ja auch nicht sein, lass uns über was anderes sprechen.
Nee, auch Unwissenheit hin oder her, aber was du ja weißt, ist, wohin geht's denn genau? Wie sieht denn eure, du hast gesagt, 3 Wochen, wie sieht denn diese 3-wöchige Tour in die USA aus?
Also ungefähr kann man es aufteilen in tatsächlich 3 mal 1 Woche. Die erste Woche sind wir in The Big Apple in New York. Ich denke, da ist eine Woche eh zu wenig, aber das wird ziemlich gut. Also 1 Woche lang wirklich mal die Großstadt oder die Stadt schlechthin aufnehmen. Nach der Woche haben wir ein bisschen genug von der Großstadt, fahren dann die Ostküste hoch über Connecticut, über Rhode Island, über Cape Cod. Und in der dritten Woche sind wir dann in einer weiteren sehr besonderen Großstadt in Boston und fangen also in der Großstadt, in dem Prototyp der Großstadt an, machen dann ein bisschen Landleben und Kleinstadt und Atlantikküste und sind dann wieder in einer Großstadt. Ich finde, das hört sich irgendwie so bürgermäßig an, dass es, glaube ich, einfach gut passt zu den USA, oder?
Das hört sich auf jeden Fall an. Gut,
oder klar. Sandwich-mäßig. Also, ja.
Sandwich-mäßig. Nee, hört sich nach einem echten Plan an. Zumal, wenn ihr dann jetzt 3 Wochen Zeit habt, das mal zu erkunden. Also ich kenne die Ostküste auch, habe die schon ein bisschen bereisen dürfen. Ist ja sehr, sehr europäisch, ne? Also da entdeckt man ja dieses Fernsehamerika eher wenig. Das meine ich jetzt gar nicht kritisch, sondern das ist ja das Schöne an der Ostküste, dass man eben nicht diesen völligen Schwachsinn Amerikas erlebt oder zumindest nicht in der Fülle, wie man es in der Mitte oder im Westen mitkriegt. Ja, und das sind einfach schöne Orte, die man da erleben kann, die ja teilweise so auch in Europa sein könnten, aber dann ja tatsächlich doch amerikanisch geprägt sind. Wie soll das auch anders sein? Ist ja Amerika. Cool. Das hört sich einfach von vorne ein bisschen gut an. Und ich finde, sowohl New York als auch Boston sind einfach erreisenswerte Städte. Also
Oh,
da kann man mal
ein
gewesen
schönes
sein.
Wort. Erreisenswert.
Ja, das fiel
Das
mir
hat
gerade so ein.
das. Ja, das ist super.
Erreisenswert
Also von so
erfahrbar.
erlebenswert, so erreisenswert, erwohnenswert. Das ist gut. Ja,
Ja.
in Boston war ich schon mal und in dem Rest der Reise nicht. Deswegen ist die dritte Woche sowas wie Heimkommen in gewisser Weise und die ersten beiden sind aufregend und neu und Abenteuer. Und ich glaube, das ist auch eine gute Mischung. Also erstmal so mit dem Abenteuer und der Neugierde anzufangen, neue Eindrücke zu haben und am Ende dann das, was man schon kennt, nochmal abzugleichen, abzudaten, aber sich auch sicher sein zu können, dass man im Großen und Ganzen sich nicht so viel verändert hat, wenn man sich schon zurechtfindet. Also ich glaube, das ist gut so. Man könnte es auch andersrum machen, erst mit dem Bekannten beginnen und dann sich in nie unbekannte Territorien vorzuwagen. Aber das ist ja auch ein bisschen langweilig. Also von daher machen wir das so in der Reihenfolge. Ja.
Und wir werden es wagen, zumindest ist das der Plan, dass wir auch eine Podcast-Folge aufnehmen werden. Ich hier
Haben wir das
in der
geplant?
alten Welt, haben wir geplant, hab ich mal irgendwann gedacht, ja. Ich hier in der alten Welt und du da im Hotel, WLAN und mit schlechter Qualität, weil du kein Mikro hast, sondern irgendein Handy reinsprichst oder so. Aber das hat dann ja auch sowas,
Das hat so was von Reise, ja, von
das hat was von
Abenteuer, ja, genau.
Reise, Abenteuer. Wir funken dann, während wir das tun, über eine unendlich große Entfernung und das müssen wir auf jeden Fall machen. Und wenn die Qualität zu so gut sein sollte, werden wir in der Folge dann auch irgendwie zumindest mal deine Stimme so einen Grammophonton drüber legen. So
Genau.
eine Grammophon-Vertonung, Verzerrung, Entschuldigung, die dann einfach so das Gefühl vermittelt, dass da einfach ganz viel Weite und Raum und Technik zwischenliegt. Genau. Und dann wirst du quasi live berichten, wie das gerade ist, nachdem du, weiß ich nicht, da irgendwie auf dem Weg zum Broadway gesehen hast, wie einfach 50 weiße Polizisten einen Schwarzen niederknüppeln oder irgendwie sowas wird bestimmt passieren.
Christoph, kann es sein, dass du so gewisse Vorurteile hast?
Nee, das sind keine Vorurteile, das sind Urteile, die ja schon gesprochen wurden.
Ja, ich meine, weißt du, wenn man jetzt nach Bayern guckt und da werden Menschen, die irgendwie sich auf eine Straße setzen, werden als kriminelle Vereinigung eingestuft, da fasst man sich auch an den Kopf. Also nicht nur an den Kopf, da frage ich mich, was ist denn mit unserem Rechtsstaat los? Also was soll das? Also die 'Ndrangheta mit der Last Generation auf eine Stufe zu stellen, das ist nicht nur absurd, das ist zynisch.
Weil nicht. Also A, habe ich noch nie erlebt, dass die Mafia sich auf die Straße
Festklebt?
klebt.
Nee, die
Die
erschießt lieber den Bürgermeister, ja?
handeln halt wenigstens, die labern nicht nur. Du, ganz schwieriges Thema. Ich habe da aber trotzdem eine klare Meinung zu. Ich weiß, ich bin kein Jurist. Ich weiß nicht, wann eine Organisation so eingestuft werden muss, wie die letzte Generation das jetzt da irgendwie anscheinend gemacht getan wurde. Ich bin da aber relativ klar in meiner Meinung, dass wenn es eine Organisation gibt, die versucht, in der breitesten Masse Leute in ihrem Alltag zu behindern und auch sich über jegliches Demonstrationsrecht hinwegsetzt und sagt, wir demonstrieren, wann wir wollen, wo wir wollen und wir wollen möglichst viel Aufmerksamkeit durch Schaden verursachen, dann finde ich es zumindest richtig, da in gewisser Weise auch gegen anzugehen. Da ist es mir auch völlig egal, ob links, rechts, ob du für, gegen Klima, sonst was bist. Es gibt für mich einfach Grenzen, die da oft überschritten werden. Und ob es jetzt eine kriminelle Vereinigung ist, da bin ich einfach froh, dass wir einen Rechtsstaat haben, wo kluge Leute sitzen. Zumindest attestiere ich dem Staat, dass die das schon auch auf Herz und Nieren prüfen. Und nun, warum sollen da nicht Leute im Hintergrund sitzen, die tatsächlich sinistre Absichten irgendwo haben? Und ja. Ich habe auch Probleme damit zu sagen, ja, und wenn wir die jetzt hart angreifen oder anpacken, dann gehen die in den Untergrund und radikalisieren sich. Ich finde, man sollte aber nicht nur, weil man Angst vor Radikalisierung hat, jetzt anfangen, die Samthandschuhe oder Glacierhandschuhe auszupacken. Gleichzeitig sind natürlich die Ziele, die verfolgt werden, absolut die richtigen, ne? Also wir brauchen eine Klimapolitik, die nicht weiter vor sich hin wabbelt, sondern die einfach mal Entscheidungen trifft, hart anpackt und auch Einschnitte verursacht, die auch mir so dann einfach wehtun. Aber ich sehe tatsächlich den Nutzen der Aktion der letzten Generation als sehr, sehr überschaubar.
Ja, vielleicht bin ich da, weil ich noch nie betroffen war von so einem Stau, vielleicht bin ich da auch jetzt nicht der richtige Kritiker, aber ich finde, ey, come on, ich komme vom Land. Wenn der Bauer seine Kuhherde über die Straße treibt, dann kannst du ja auch nicht fahren. Dann verhaftet dich ja auch nicht die Kühe und steckt sie und sagt, der Bauer hat eine kriminelle Vereinigung
Finde ich
gegründet.
jetzt einen sehr schwierigen Vergleich.
Warum?
Naja, weil das eine ja einfach,
Das eine ist erlaubt und das andere ist nicht erlaubt.
ja,
Warum?
das
Was ist da der
eine hat,
Unterschied?
ja, aber der Bauer gibt sich ja schon Mühe, dass er die Kühe von der einen Weide zur anderen schnell über die Straße treibt. Und er sagt ja nicht so, jetzt machen wir hier mal Stopp, um den Autofahrern zu zeigen, wer hier der Chef im Hause ist. Sondern es ist einfach ein notwendiges Übel, und wenn es da eine Brücke gäbe oder eine Unterführung, wo er die Kühe durchtreiben würde, würde er sie nutzen. Und ja, also der Vergleich hinkt für mich. Und ich finde es, wie gesagt, schwierig, wenn man sagt, ich habe ein Ziel und ich erwarte von dir, dass du das genauso wichtig und ernst siehst wie ich, und deswegen nehme ich mir raus. Und das war ja tatsächlich proklamiert in Berlin, dass sie gesagt haben, wir wollen Berlin lahmlegen. Und das sind einfach so Aussagen, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Und da bleibe ich aber auch neutral. Also da gucke ich mir die Aussage an. Und mir ist es da auch egal, ob das von einer Neonazi-Vereinigung kommt oder von einer stramm-linken Vereinigung oder von den Grauen Panthern oder vom NABU. Das sind einfach so Sachen, wo ich sage, nö, da, das Recht habt ihr nicht. Und das braucht auch kein Mensch. Weil dadurch, dass ihr euch jetzt dahin klebt, wird nicht ein Mensch mehr irgendwo auf irgendwas aufmerksam. Ich glaube sogar im Gegenteil, dass es eine große Zielgruppe gibt, die so genervt ist von diesen ganzen Aktionen, die jetzt sagt, wisst ihr was, eigentlich war ich immer so auf Seite der Grünen, und im Rahmen meiner Möglichkeiten will ich auch was machen, aber jetzt erst recht, jetzt lasse ich die alte Heizung noch 5 Jahre länger drin. Also ich glaube, dass da mehr Menschen, das ist jetzt einfach Bauchgefühlstatistik, mehr Menschen, also dass es bei mehr Menschen Dinge verursacht, die der Umwelt schaden, als dass es nutzt.
Aber ist es dann, also diese Trotzreaktion, die du da jetzt befürchtest, ist das nicht genau sozusagen der Punkt? Also treffen die Last Generation Aktivisten da nicht genau? Also, weißt du, es ist so komisch, wir tun nichts gegen den Klimawandel, weil wenn ich 70 Jahre alt bin und in 20 Jahren lebe ich eh nicht mehr, dann ist es mir egal. Und die Kinder, die jetzt, oder die Jugendlichen, die jetzt 19, 15 oder auch 25 sind, die kriegen das voll ab in 50 Jahren. Und das ist mir wurscht, weil meine persönliche Gewohnheit, mein persönlicher Komfort, den will ich nicht in Frage stellen. Und wenn ich dann gezwungen werde, drüber nachzudenken, weil ich jetzt im Stau stehe, dann denke ich nicht drüber nach, Mensch, die haben eigentlich recht, ich muss was tun, sondern ich denke, was sind das für Arschlöcher, die verhindern mich daran, mit meinem Auto zu fahren. Und ich glaube, genau dieser Spiegel, den die uns da vorhalten, in den sollten wir mal reingucken, finde ich.
Ja, also einerseits stimme ich denen zu, andererseits ist es so einfach aus meiner Sicht nicht, weil wir denken da ja schon nach. Also wir sind ja kollektiv und nicht nur vereinzelt schon da angekommen, dass wir über das Klima nachdenken. Und auch unsere Generation der, ich sag mal, 35- bis 55-Jährigen hat es verstanden. Wir haben auch schon ganz viele Schritte gemacht. Also wir denken über Elektromobilität nach, wir denken über jedes Haus, was gebaut wird, da wird drüber nachgedacht, wie kann man da irgendwie umweltschonend bauen. Das ist alles sicherlich noch nicht da, wo wir sein wollen. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sein, wenn wir das so umstülpen würden von heute auf morgen, und es gibt ja einfach selbst die Vorzeigeländer dieser Welt, machen das nicht und können das nicht, dann wären wir alle pleite, weil wir es uns nicht erlauben können. Und ich finde es auch schon gerechtfertigt, dass man jetzt nicht zum Wohle der einen Sache jegliches andere Wohl opfert, weil ganz rational muss man ja einfach sagen, man kann nicht von heute auf morgen die Einzelmobilität einstellen, das Auto abschaffen und alle auf den Zug verfrachten. Man kann nicht von heute auf morgen klimaneutral bauen, das funktioniert alles nicht. Entweder weil es die Baustoffe noch nicht gibt oder die Stoffe, oder also ne, im Einzelnen dann, oder es einfach nicht finanzierbar ist. Und Ich finde es gut, dass es diese letzte Generation mit ihren Aktionen gibt. Aber wie vieles, was einfach man macht, wenn man irgendwo zwischen 15 und 25 ist, hat es einfach auch eine kindliche oder kindische Ader, ne, die einfach naiv sagt, wenn ich mich jetzt hier hinklebe und das in der Bildzeitung dann auch mal steht und nicht nur in den Medien, die auch meine Zielgruppe liest, dann wird sich schon was ändern. So einfach ist es leider, Schrägstrich, aber auch zum Glück
Das heißt, es ist die einzige
nicht.
kriminelle Vereinigung der Welt, die komplett kindisch und naiv ist. Also die eigentlich aus dem Ki also eine Kindergartenkriminelle Gruppe. Kann man das so sagen? Ist das am Ende?
Das
Eine
weiß ich nicht.
kriminelle
Ich weiß nicht,
Vereinigung, die
welche. Ich
naiv
würde auch
ist. Das ist
sagen, es
so,
gibt,
das ist ein
ja, ich
Oxymoron im
glaube, ja, ich glaube, es gibt auch die meisten Neonazi-Gruppen sind von Leuten besetzt, die über das fünfte Lebensalter denken, nicht weggekommen sind. Also ich glaube,
Ja, das stimmt.
viele kriminelle Vereinigungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr, sehr dumm kindlich denken. Nur ich reibe mich jetzt an dieser juristischen, also ich merke, dich beschäftigt das, ich reibe mich an dieser juristischen Sache, dass die jetzt da irgendwie eingestuft sind oder so sein sollen. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so verfolgt, so richtig, immer nur die Überschriften gelesen. Ich reibe mich daran nicht auf, weil es gibt da ja wahrscheinlich klare Dinge, die dafür gewährleistet sein müssen, dass man so eingestuft wird. Ja, wenn die erfüllt sind, dann ist es jetzt halt eine kriminelle Vereinigung. So. Und ich finde, nur weil jemand gute Ziele verfolgt, muss man jetzt nicht die Vorschusslorbeeren bis ins allerletzte ausweisen.
Also ich stehe da komplett auf der anderen Seite. Also ich finde, ein Staat und ganz speziell der bayerische Staat, du kommst 30 Tage in Knast, wenn du dich auf eine Straße klebst. Und jetzt mal ganz, ganz plakativ gesagt. Wenn ich mich nicht auf die Straße kleben würde, sondern halt mein, was weiß ich, meine verlorene Kontaktlinse suche stundenlang, dann könnte mir keiner was tun. Also der reine Unterschied ist, dass der Staat hier ein Bedrohungspotenzial aufbaut, dann sich bedroht fühlt von 15-jährigen Kindern, die mit einem Uhu auf der Straße sitzen. Dabei kann man ja drum rumfahren. Also ich verstehe auch die blockieren die Straße. Ja gut, dann, wenn ich das vorher weiß, dann fahre ich halt eine andere Strecke. Also wo ist tatsächlich da ein krimineller Akt, dass ein paar Leute auf der Straße sitzen, ist das kriminell heutzutage schon? Das kann doch nicht wahr sein. Also das darf man doch nicht einfach so hinnehmen, achselzuckend, finde ich. Also was ist dann als nächstes dann verboten? Wo kommt dann die Staatsanwaltschaft und verhaftet mich dann wieder und sagt, ich hätte kriminelle Vereinigung, weil ich irgendwie Kaugummi gekaut habe, auf dem irgendwie, so sich irgendwas draufstand, was da nicht draufstehen darf, oder was? Sorry, wenn ich das jetzt vielleicht nicht ganz ernst nehme, aber ich finde, die Verhältnismäßigkeit ist ja überhaupt nicht gewahrt. Meine Meinung.
Ich kann das nicht beurteilen, weil ich kenne da die juristischen Hintergründe nicht. Ich bin da, also ich kann mit diesen Aktionen aber generell eben nichts anfangen, weil ich sehe da keinen Nutzen, außer das eigene Fühlen und Denken offensiv nach außen zu tragen. Und da steckt ja auch so eine Scheiß-drauf-Mentalität hinter. Also wir machen das jetzt, egal ob ihr das gut findet oder nicht. Das Ziel von einer Bewegung sollte aus meiner Sicht ja sein,
Aber ist es dann, also diese Trotzreaktion, die du da jetzt befürchtest, ist das nicht genau sozusagen der Punkt? Also treffen die Last Generation Aktivisten da nicht genau? Also, weißt du, es ist so komisch, wir tun nichts gegen den Klimawandel, weil wenn ich 70 Jahre alt bin und in 20 Jahren lebe ich eh nicht mehr. Und dann ist es mir egal. Und die Kinder, die jetzt, oder die Jugendlichen, die jetzt 19, 15 oder auch 25 sind, die kriegen das voll ab in 50 Jahren. Und das ist mir wurscht, weil meine persönliche Gewohnheit, mein persönlicher Komfort, den will ich nicht in Frage stellen. Und wenn ich dann gezwungen werde, drüber nachzudenken, weil ich jetzt im Stau stehe, dann denke ich nicht drüber nach, Mensch, die haben eigentlich recht, ich muss was tun, sondern ich denke, was sind das für Arschlöcher, die verhindern mich daran, mit meinem Auto zu fahren. Und ich glaube, genau dieser Spiegel, den die uns da vorhalten, in den sollten wir mal reingucken, finde ich.
ja, also einerseits stimme ich denen zu, andererseits ist es so einfach aus meiner Sicht nicht. weil wir denken da ja schon nach. Also wir sind ja kollektiv und nicht nur vereinzelt schon da angekommen, dass wir über das Klima nachdenken. Und auch unsere Generation der, ich sag mal, 35- bis 55-Jährigen hat es verstanden. Wir haben auch schon ganz viele Schritte gemacht. Also wir denken über Elektromobilität nach, wir denken über jedes Haus, was gebaut wird, da wird drüber nachgedacht, wie kann man da irgendwie umweltschonend bauen. Das ist alles sicherlich noch nicht da, wo wir sein wollen. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sein, wenn wir das so umstülpen würden von heute auf morgen, und es gibt ja einfach selbst die Vorzeigeländer dieser Welt, machen das nicht und können das nicht, dann wären wir alle pleite, weil wir es uns nicht erlauben können. Und ich finde es auch schon gerechtfertigt, dass man jetzt nicht zum Wohle der einen Sache jegliches andere Wohl opfert, weil ganz rational muss man ja einfach sagen, man kann nicht von heute auf morgen die Einzelmobilität einstellen, das Auto abschaffen und alle auf den Zug verfrachten. Man kann nicht von heute auf morgen klimaneutral bauen. Das funktioniert alles nicht. Entweder weil es die Baustoffe noch nicht gibt oder die Stoffe, oder also ne, im Einzelnen dann, oder es einfach nicht finanzierbar ist. Und ich finde es gut, dass es diese letzte Generation mit ihren Aktionen gibt. Aber wie vieles, was einfach man macht, wenn man irgendwo zwischen 15 und 25 ist, hat es einfach auch eine kindliche oder kindische Ader, ne, die einfach naiv sagt, wenn ich mich jetzt hier hinklebe und das in der Bildzeitung dann auch mal steht und nicht nur in den Medien, die auch meine Zielgruppe liest, dann wird sich schon was ändern. So einfach ist es leider, Schrägstrich, aber auch zum Glück
Das heißt, es ist die einzige
nicht.
kriminelle Vereinigung der Welt, die komplett kindisch und naiv ist. Also die eigentlich ist eine Kindergartenkriminelle Gruppe. Kann man das so sagen? Ist das am Ende?
Das
Eine
weiß ich nicht.
kriminelle
Ich weiß nicht,
Vereinigung, die
welche. Ich
naiv
würde auch
ist. Das
sagen,
ist
es
so,
gibt,
das ist ein
ja, ich
Oxymoron.
glaube, es gibt auch die meisten Neonazi-Gruppen sind von Leuten besetzt, die übers fünfte Lebensalter denken, nicht hinweggekommen sind. Also ich glaube,
Ja, das stimmt.
viele kriminelle Vereinigungen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sehr, sehr dumm kindlich denken. Nur ich reibe mich jetzt an dieser juristischen, also ich merke, dich beschäftigt das, ich reibe mich an dieser juristischen Sache, dass die jetzt da irgendwie eingestuft sind oder so sein sollen. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt auch nicht so verfolgt, so richtig, immer nur die Überschriften gelesen. Ich reibe mich daran nicht auf, weil es gibt da ja wahrscheinlich klare Dinge, die dafür gewährleistet sein müssen, dass man so eingestuft wird. Ja, wenn die erfüllt sind, dann ist es jetzt halt eine kriminelle Vereinigung. So, und ich finde, nur weil jemand gute Ziele verfolgt, muss man jetzt nicht die Vorschusslorbeeren bis ins allerletzte ausweisen.
Also ich stehe da komplett auf der anderen Seite. Also ich finde, ein Staat und ganz speziell der bayerische Staat, du kommst 30 Tage in Knast, wenn du dich auf eine Straße klebst. Und jetzt mal ganz, ganz plakativ gesagt. Wenn ich mich nicht auf die Straße kleben würde, sondern halt mein, was weiß ich, meine verlorene Kontaktlinse suche stundenlang, dann könnte mir keiner was tun. Also der reine Unterschied ist, dass der Staat hier ein Bedrohungspotenzial aufbaut, dann sich bedroht fühlt von 15-jährigen Kindern, die mit einem Uhu auf der Straße sitzen. Dabei kann man ja drum rumfahren. Also ich verstehe auch die blockieren die Straße. Ja gut, dann, wenn ich das vorher weiß, dann fahre ich halt eine andere Strecke. Also wo ist tatsächlich da ein krimineller Akt? Dass ein paar Leute auf der Straße sitzen, ist das kriminell heutzutage schon? Das kann doch nicht wahr sein. Also das darf man doch nicht einfach so hinnehmen, achselzuckend, finde ich. Also was ist dann als nächstes dann verboten? Wo kommt dann die Staatsanwaltschaft und verhaftet mich dann wieder und sagt, ich hätte kriminelle Vereinigung, weil ich irgendwie Kaugummi gekaut habe, auf dem irgendwie so sich irgendwas drauf stand, was da nicht draufstehen darf? Oder also sorry, wenn ich das jetzt vielleicht nicht ganz ernst nehme, aber ich finde, die Verhältnismäßigkeit ist ja überhaupt nicht gewahrt. Meine Meinung.
Ich kann das nicht beurteilen, weil ich kenne da die juristischen Hintergründe nicht. Ich bin da, also ich kann mit diesen Aktionen aber generell eben nichts anfangen, weil ich sehe da keinen Nutzen, außer das eigene Fühlen und Denken offensiv nach außen zu tragen und da steckt ja auch so eine Scheiß-drauf-Mentalität hinter. Also wir machen das jetzt, egal ob ihr das gut findet oder nicht. Das Ziel von einer Bewegung sollte aus meiner Sicht ja sein, Leute für sich zu gewinnen und zu begeistern und mitzunehmen. Weil es geht ja um tatsächliches Handeln. Es geht ja nicht darum, jetzt einen politischen Gedanken zu unterstützen, der virtuell ist, sondern es geht ja darum, Leute zu bewegen, aktiv ihren Alltag also umweltfreundlicher zu gestalten. Und das gelingt denen aus meiner Sicht gar nicht. Also ich kenne niemanden aus meinem Dunstkreis, der sich ja auch ja, zu eigentlich 100% so im linksgrünen Milieu befindet, der sagt, ach, das finde ich toll und das hat mich mal irgendwie zum Nachdenken gebracht oder so. Da kommt nicht ein neuer Gedanke auf. Für mich, ich habe mir auch die Arbeit gemacht und habe da mal so ein bisschen rumgesurft, auf den Seiten auch der letzten Generation, geht ja jetzt nicht mehr. Ich habe dann irgendwo irgendwas Kluges gefunden, außer reißerische Thesen. Und ja.
Wie ist denn das mit den mit den Gelbwesten in Frankreich? Wie ist denn das mit den Bauern, die nach Berlin fahren, die Autobahn blockieren? Ich habe schon wieder ein Bauerbeispiel, weil ich halt vom Land komme. Nichts gegen Bauern, nichts gegen Landwirte, sondern als Beispiel jetzt. Die mit ihren Traktoren irgendwie die Autobahn blockieren, Gülle verspritzen vorm Reichstag. Das ist alles okay und kein Problem. Die Landwirte kommen nicht 30 Tage in den Knast. Weißt du, ich frag mich, was sind die Kriterien, nach denen sozusagen beschlossen wird, wer darf das und wer darf das nicht? Wann ist es okay? Wann ist es legitim? Wann stellt sich die Politik sogar davor und sagt, ja, genau, das fordern wir auch? Und wann ist man sozusagen jetzt auf einer Stufe mit Al Capone? Weil man irgendwie einen Sekundenkleber mit sich rumträgt. Das ist allein diese Vorstellung ist so absurd und so lächerlich und so grotesk, dass ich überhaupt nicht verstehe, was da passiert.
Ich finde es schön, dass wir bei allem oft übereinstimmenden hier ein Thema haben, das auch vielleicht gesagt, das war jetzt nicht geplant heute für die Folge, wo wir vielleicht die gegenseitigen Argumente nicht verstehen könnten. Also, ich kann es für mich nochmal kurz zusammenfassen. Für mich ist das halt Kinderkacke. Ganz einfach. Und vielleicht auch durch meine Erfahrung und so, ich weiß einfach und du auch, wie Politik funktioniert und dass das ein harter Weg ist und dass man und wir ja da auch schon weite Strecken gegangen sind, ne? Also das, was jetzt zum Beispiel von den Grünen gefordert wird und was gerade diskutiert wird und wo man jetzt auch darüber streiten kann, ob der Habeck das alles gerade so klug eingefädelt hat. Aber das ist ja im Vergleich zu der Denkweise von vor 5 Jahren schon hyperrevolutionär. Das wäre in der Bundespolitik von vor 5 oder 8 Jahren niemals denkbar gewesen, dass solche Ideen aufkommen, ne? Auch die Belastung, das so aufzunehmen, nur um den Umweltschutz oder den Klimaschutz voranzutreiben. Und ich finde, dass da das, was schon passiert, was, ich wiederhole mich, definitiv zu wenig ist, aber wahrscheinlich einfach sich der Realität unterordnet und deswegen so langsam läuft, wie es läuft. Und die Forderungen, da sind für mich nur Schnittmengen. Und ich habe auch mal so ein paar Podcasts oder Gespräche mit Vertretern da von der letzten Generation mir angehört. Ich höre da keine, habe da noch nie eine sinnvolle Forderung gehört, wo irgendwie ein Plan dahinter stehen würde, außer es muss sich jetzt alles ändern. So, aber wie bei allem im Leben ist es super, wenn man ein Ziel hat, aber ich brauche auch den Weg dahin. Ich muss die Wie-Fragen beantworten können, ne? Und deswegen kann ich mich mit dieser ganzen Sache da null auseinandersetzen oder nicht auseinandersetzen, das falsche Wort, identifizieren. Und du, wenn die Bauern da ihre Gülle verspritzen vorm Reichstag oder vor, was weiß ich, für europäischen Hauptstädten, ich kann da nie was mit anfangen, weil es für mich einfach immer hochplakativer Quatsch ist, der im Grunde ja einfach sich einem Legitimationsdruck beugt, ne? Also da gibt es eine Gewerkschaft und die tritt jetzt halt für die, in dem Falle dann Rechte der Bauern ein. Und um gehört und gesehen zu werden, machen sie dann halt Aktionen, die dann in der Tagesschau kommen oder in den
Ja,
Leitmedien. So, und
Publicity.
genauso Publicity. So, und das ist für mich auch bei der letzten Generation. Da ist ganz viel Publicity. Die haben sich jetzt ein cooles neues Feature ausgedacht für ihre Demos. Das ist jetzt Kleben. Wahrscheinlich gab es das auch vorher schon mal woanders, aber nicht in der breiten Masse, bei irgendwelchen Hausbesetzern oder sowas. Und die machen halt Publicity für eine Überschrift, ohne aber Einblick zu liefern. Und das ist bei mir immer, da gehen bei mir die Schotten runter, wenn du einfach nur schreist und eine Forderung hast, mir aber nicht erklären kannst, wie du da hinkommen willst, außer zu skandieren, dass es jetzt Umsturz und Weltrevolution geben müsste, dann höre ich dir einfach nicht mehr zu.
Okay. Ja. Wie kommen wir aus der Nummer jetzt raus, Christoph?
Nee, ich glaube, da muss man gar nicht rauskommen,
Nein,
sondern
ich
das
denke
ist
halt
ja
immer,
einfach.
wenn ich einen Satz noch sagen darf, als letzten Gedanken. Es gibt ja diesen blöden Spruch, wenn ich den Sumpf austrocknen will, darf ich nicht die Frösche fragen. Das heißt, wenn ich was verändern will, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme die Person einfach mit oder ich konfrontiere sie. Das Mitnehmen immer besser.
Also mit denen werde ich halt nie widersprechen, ne? Weil das einfach eine Form von Vertrieb ist, die für mich so kläglich ist und an allem vorbei, was im Moment guten Vertrieb, gutes Verkaufen ausmacht. Und da gehört auch Nudging dazu, ne? Also jemanden so liebevoll irgendwo hinzuschubsen, nicht zu viel zu fordern, nicht zu aggressiv zu sein. Genau. Bei dem Beispiel, was du gebracht hast, das ist ja so dieses klassische Beispiel für Nudging, bin ich sehr, sehr kritisch. Weil ich sehe im Hintergrund auch immer einen Unternehmer stehen. In dem Fall ist das ja einfach der Betreiber einer Kantine. Und der hat natürlich ein Interesse daran, am Ende des Tages Geld verdient zu haben. Und wenn jetzt jeder da mit dem Apfel und einer Banane rausgeht, die er für 70 Cent einkauft und für 1 € verkaufen muss, weil viel mehr ist nicht, kann man nicht rechtfertigen, für eine Banane, dann ist er nach 3 Monaten pleite. So, die Pommes, die kauft er für 30 Cent ein und kann sie für 4,50 verkaufen. Das heißt, der hat ein Interesse, dich in die Richtung Pommes Currywurst zu natschen, weil da hat er einfach eine gescheite Marge drauf und dem ist dann deine persönliche Gesundheit und dein Vitaminhaushalt erstmal egal. Und deswegen bin ich da immer vorsichtig, wenn Nudging im Kontext benutzt wird, dass man Leute dahin stupst, sich jetzt klimaneutraler, gesünder oder sonst irgendwie was zu verhalten. Weil wenn für den Stupsenden was anderes lukrativer ist, dann wird er dich dahin stupsen.
Ja, aber aus dem Dilemma kommt man ja nicht raus, weil es gibt ja kein Verhalten, das nicht irgendwie Interesse geleitet ist. Also alles, was ich tue, folgt einem Interesse, entweder einem finanziellen Interesse oder einem kulturellen Interesse oder einem gesundheitspolitischen Interesse, was auch immer. Also ich tue ja nichts ohne Interesse, glaube ich zumindest.
Absolut.
Das heißt, wir müssen das Interesse dahinter befragen, was dazu führt, dass
Ja.
ich genatscht werde. Ja?
Ja.
Und dann ist doch eigentlich die Diskussion gar nicht mehr so schlimm, weil wenn ich weiß, was das Interesse des Pommesbudenbesitzers ist, nämlich über seine Pommes möglichst viel Geld zu verdienen, oder viel Geld ist in dem Fall vielleicht der falsche Begriff und der falsche Ansatz, ein bisschen Geld zu verdienen, dann weiß ich das ja auch, oder?
Ja, aber brauche ich dafür den Begriff des Nudgings? Also
Naja, es ist halt
entweder
einfach
weil bin ich,
eine der,
es ist eine Terminologie
ja,
für
man muss es ja
Sache.
irgendwie auf den Begriff bringen. Man muss ja irgendwie sagen, was unterscheidet diese Art von Methode von anderen Methoden. Ja, dann kann man natürlich sagen, es gibt keinen Unterschied oder es gibt auch fünf andere Begriffe dafür. Ich find's sehr greifbar. Also ich kann mir gut was darunter vorstellen. Deswegen finde ich den Begriff jetzt erstmal nicht schlecht. Also
Es ist.
diese grundsätzliche Denke, ich verbiete dir nichts, ich mache dir nicht irgendein Verbot auf, sondern ich biete dir im Gegenteil eine Möglichkeit an. Das ist ja eine ganz andere Denke und ist eine ganz andere Situation und eine viel klügere Variante, uns zu steuern in die Richtung, in die wir wollen. Also Verbote führen immer zu Ungerechtigkeiten, finde ich, führen immer zu Schwierigkeit. Man muss die Verbote überwachen, man muss sie überprüfen. Es gibt Leute, die dann trotzig werden und es dann erst trotz des Verbots erst recht machen. Und bei dem Nudging, bei der anderen Herangehensweise, ich biete dir was an und du kannst es nehmen oder nicht, es ist deine Entscheidung, aber wenn du es nimmst, ist es eine sehr kluge Entscheidung und du fühlst dich besser, wenn du es tust. Das ist doch was eigentlich sehr zukunftsfähig sein könnte, oder?
Nein. Und ich glaube,
Okay.
das hast du gerade in unserem vorherigen Thema ganz klar beantwortet. Also ich glaube, dass das super funktioniert bei Dingen, die gut tun. Also jemanden in die Richtung zu nudgen, dass er oder sie jetzt irgendwas einen Wellness-Gutschein kauft oder ein Schwimmbad besucht oder irgendwie sowas. Wo am Ende einfach nur was Gutes bei rauskommt. Also man gibt ein bisschen Geld ab und dafür wird man dann aber irgendwie verwöhnt. Oder hat ein schönes Auto oder einen schönen Urlaub oder bla bla bla. Aber dieses Thema, was wir vorher hatten, ne, also ist ja der Beweis, dass das wenn es um harte Sachen geht, nicht funktioniert. Also wir natschen uns ja gegenseitig, je öfter man das Wort benutzt, desto alberner wird es. Zumindest wenn man es im Deutschen benutzt. Wir natschen, Menschen, die natschen, sind ja die Nachos. Uns ja seit Jahrzehnten jetzt, kann man sagen, seit fast 20 Jahren in die Richtung Umwelt- und Klimaschutz. Und wir haben ganz viel Zeit damit verbracht, aufzuzeigen, die Vorteile von und für unsere Kinder und für die Wasserpegel der Flüsse und bla bla bla. So, und jetzt sind wir aber an dem Punkt, wo man merkt, naja, jetzt muss einfach der harte Cut kommen und gesagt, ab diesem Zeitpunkt darfst du hier keine Heizung mehr einbauen, die fossile Brennstoffe benutzt. Das verbieten wir dir einfach, weil das ganze Natschen einen Scheiß gebracht hat. So, und ich glaube, dass Nudging auch so ein bisschen synonym ist für eine Zeit, wo man alles so mit Gewaltfreiheit und mit Verbotsaufhebung und so gesehen hat und gedacht hat, wir sind jetzt alle so reif und so klug, dass wir das uns nur noch so anstupsen müssen. Nee. Manchmal muss der Schlagbaum einfach runterfallen und es wird gesagt, so, bis hier und nicht weiter, das machst du jetzt anders. Und wenn es dir wehtut, dann ist es jetzt einfach so.
Ja, es ist wahrscheinlich sind wir Menschen halt doch nicht so reif, wie wir uns gerne sehen würden, was man ja jeden Tag sieht. Man muss ja nur die Nachrichten einschalten, ja. Gut. Christoph, über was
Und
reden
wir
wir
haben
denn jetzt als
heute,
nächstes?
sagst du was? Jetzt muss was Lockeres kommen. Wir haben jetzt hier
Jetzt
die
muss was Lockeres kommen.
Weltthemen haben wir durch.
Genau.
Ich könnte darüber reden, dass wir gestern unseren Hund eingeschläfert haben.
Um Gottes Willen, du
Ein
wolltest was Leichtes
leichtes
reden.
Thema. Okay, dann lassen wir das machen wir nächstes Mal. Wir könnten übers Wetter reden. Ziemlich hartes Thema, weil das ja auch nicht, das wird ja auch nicht besser. Zumindest hier ist wieder ein bewölkter Tag. Ich weiß nicht, wie es in Heidelberg ist.
Oh, hier geht's. Hier ist sehr schön. Hier ist sehr blau und der Himmel, meine ich. Manche Menschen auch. Nein, hier ist es schönes Wetter, aber ich war noch nicht draußen, weil ich ja hier mit dir podcaste. Ja, da ist es ja so ein bisschen draußen, kann man das nicht machen wegen dem Wind und wegen den Vögeln, die einen da auf den Kopf scheißen. Also bleibe ich lieber drin. Aber ich glaube, ich gehe gleich mal raus. Ja,
Jetzt müssen wir
jetzt habe ich
sagen, wir
Bock.
haben um kurz nach 12 angefangen zu podcasten mittags. Du hättest schon einige Stunden Zeit gehabt,
Nein, ich muss ja
rauszugehen.
arbeiten. Ich muss ja
Ach
arbeiten. Das ist,
so, ach so.
ich bin ja nicht in der glücklichen Lage wie du, so als Ärztinnengatte hier meine Krankenkassenbeiträge auf den Kopf zu hauen, sondern ich muss ja
Ja,
mein
ich lebe
Geld
von
selber verdienen.
meinen. Ja, nee, aber der Unterschied ist ja, dass ich zum Arbeiten rausgehen musst und du ein Homeofficer bist und tatsächlich ja nicht raus musst, wenn du
So
nicht
ist es,
musst.
genau.
Wir könnten über Zinsen reden. Ich habe gestern gehört, man kriegt wieder bis zu 4% aufs Tagesgeld.
Ja, das ist schön, ja, in der Tat.
Ja, also es gibt wieder sowas wie, das war gestern so ein bisschen so ein Erlebnis, dass ich mir dachte, jetzt kehren wir wieder in die Welt zurück, aus der ich mal so gekommen bin, dass man einfach. Wenn man zur Bank geht, dann kriegt man da, legt man da Geld an, ob 100.000 oder 1 Million Euro, je nachdem, was man hat. Und dann kriegt man dafür aber Zinsen. So, das kann manchmal sehr wenig sein, weil man einfach wenig Einlage hat, aber man kriegt da irgendwie was für. Und das war jetzt irgendwie, hast du gar nicht erzählt, kann man ja fast sagen, ne?
Ja, genau.
War das ja anders, ne? Du hast einfach dein Geld zur Bank gebracht, weil du dachtest, ne, also da ist es halt definitiv sicherer für Einbrecher, als wenn ich es zu Hause hinlege. Aber das war ja eigentlich der einzige Nutzen, der jetzt im Grunde ja auch fast eine ganze Generation so geprägt hat, ne? Dass dieses Gefühl, ich gehe zur Bank, um da mit meinem Geld Geld zu verdienen, das gab es ja gar nicht mehr. Nein, jetzt habe ich gestern gelesen, dass wir wieder auf bei Tagesgeldkonten auf 4% gehen. Das ist ja ein unvorstellbarer Wert in Relation zu dem, was jetzt lange angesagt war.
Ja, es ist wirklich, wenn man überlegt, wenn man sich das anguckt, ich habe auf einem Sparbuch tatsächlich 0,001% gekriegt. Das war am Ende, egal was du draufgelegt hast, immer nicht mehr als 1 Cent, weil sich das einfach nicht anders gerechnet hat.
Ja.
Und jetzt sind 4%, das ist eine Vervier-tausendfachung oder eine Vervier-vierzigtausendfachung. Immer noch wenig Geld am Ende. Im Ende sind es dann halt 4 Euro oder so, aber unfassbar viel mehr. Das ist schon wirklich faszinierend, wie das auch dann, wie schnell das jetzt auch ging, fand ich. Also die EZB und die Fed und so erhöhen oder bieten wieder Zinsen an und das schlägt dann tatsächlich durch bei den Banken mit Verzögerung und so und natürlich mit einer Marge. Aber es ist nicht so, dass man nichts bekäme weiterhin. Das finde ich gut, dass sich da also tatsächlich was ändert und was tut.
Ja, in meinem Gefühl
Wobei
ist das auch
ich.
so. Ja?
Erzähl du.
Wobei? Nee, wobei. Ich bin jetzt dann wobei.
Ich finde, insgesamt richtig viel Kohle ist es ja immer noch nicht. Also ich glaube, man einfach nur das Geld auf die Bank zu tragen, auch wenn es ein Tagesgeldkonto ist mit 4%, das ist gut, wenn man das Geld für was braucht und sagt, Aktien oder so, Börsen sind mir zu unsicher, weiß ich nicht, ob dann zu dem Zeitpunkt, wo ich das Geld abrufen möchte, ich tatsächlich das wieder rauskriege. Hier bei der Bank, bei den 4%, da habe ich sogar noch was davon, da kriege ich sogar noch eine Gebühr sozusagen obendrauf. Aber grundsätzlich so als Anlage wäre mir das dann doch, glaube ich, nicht genug. Irgendwie. Also fände es ökonomisch nicht besonders klug, es zu machen.
Nein, das ist ein ganz anderes Thema, aber ich fand irgendwie so diese Erkenntnis, ich habe jetzt von Bankenwesen wenig Ahnung und ne, also da lehne ich mich auch nicht aus dem Fenster, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das kehrt zu so einem Normalzustand zurück, nicht weil es früher so war, sondern weil ich oft gedacht habe, naja, also das Geschäftsmodell von Banken ist ja einfach nicht mehr existent. Ne? Also, und bei aller Kritik und auch berechtigten Kritik dachte ich mir oft, ja, ist ja schon scheiße, ne? Wenn dein Geschäftsmodell Bank ist und du aber einfach keinerlei Möglichkeiten hast, mehr deinem Geschäft nachzukommen oder schwierig. So, und du ja auch deinen Kunden im Grunde überhaupt nichts mehr bieten kannst, außer, wie gesagt, die Sicherheit, dass das Geld da weniger schlecht geklaut werden kann als zu Hause. Und das finde ich jetzt so eine, ja, positiv ist das falsche Wort, aber eine angenehme Entwicklung, dass es da wieder hingeht. Für
Ja,
mich
das
kommt
stimmt.
natürlich was ins Gleichgewicht.
Ja.
So. Und letztlich ist es ja auch, wenn man jetzt rechnet, wenn es wieder Zinsen fürs eigene Geld gibt, dann kann ich ja auch die Zinsen, die ich jetzt, Thema Hausfinanzierung ist ja immer so ein Riesenthema irgendwie und ist ja auch irgendwie seit gefühlt 10 Jahren irgendwie bei jeder Zeitung jeden Tag drin, dass da jetzt auch wieder ein Ausgleich stattfindet. Also ich kriege was für mein Geld an Zinsen und ja, ich muss jetzt wesentlich höhere Zinsen zahlen, wenn ich selber was finanziere. Aber auch da findet ja jetzt wieder ein Ausgleich irgendwie statt. Ne? Also ich zahle Zinsen, aber ich bekomme auch Zinsen bei gleichzeitig sinkenden Häuserpreisen. Ist ja tatsächlich, auch das schlägt sich ja wieder. Ich habe heute Morgen gelesen, ist jetzt so ein bisschen hemdsärmlich, aber dass irgendein Verband von Baumenschen fordert jetzt Subventionen vom Staat oder Hilfen vom Staat, weil die Aufträge in der Baubranche einbrechen. Und da jetzt einfach so eine Pleitewelle droht. Und das hat mich dann fast sauer gemacht. Ich muss das nachher nochmal in Ruhe lesen, weil ich mir dachte, ist nicht ehrlich, oder? Nachdem ihr jetzt 15 oder 15, nicht 10, 12 Jahre nicht wusstet, wohin mit Aufträgen, muss jetzt sofort der Staat einspringen, wenn einfach mal eine normale Schwankung kommt, die ja immer so ist, ne? In jeder Branche gibt es Schwankungen und die ist jetzt da, ganz frisch. Und jetzt soll der Staat einspringen? Für mich nicht nachvollziehbar.
Ja, ich für mich auch überhaupt nicht. Weil ich sowieso sehr selten nach irgendwelchen staatlichen Dingen fordere, rufe. Anders, vorher habe ich gesagt, der Staat muss das machen mit der Klimakrise. Ja, da glaube ich, ist er gefragt. Aber einzelne Branchen zu stützen, finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Es ist verrückt, weil es fehlen ja immer noch Wohnungen. Also die Preise sinken, was ja sozusagen ein Zeichen von mangelnder Nachfrage sein könnte oder sein muss wahrscheinlich sogar. Aber trotzdem haben wir ja Wohnungsmangel. Und es ist für mich so nicht ganz nachvollziehbar, was damit man, wie man das erklären kann.
Ja, wobei das ist ja so ein bisschen verlogen. Also wir haben ja einen Wohnungsmangel, das ist jetzt auch wieder meine Amateurmeinung, aber deckt sich mit 100% meiner Beobachtung. Wir haben ja einen Wohnungsmangel für eine bestimmte Einkommensschicht. Bei Gutverdienern oder sehr Gutverdienern gibt es ja keinen Wohnungsmangel. Da ist genug auf dem Markt. Es gibt genug Häuser und dann hast du vielleicht nicht dein Traumhaus in deiner Traumstraße, aber weiß ich nicht, zwei Häuser weiter oder zwei Straßen weiter steht's und dann kaufst du dir das. Also da besteht ja null Mangel. Außer wenn es so ein Selbstgemachter, dass man vielleicht, was ich gerade sage, nicht in dem Stadtteil wohnen kann, aber wenn ich 500, 800, 1000 Euro habe, dann kriege ich auch ein Haus.
Finde ich auch
Ne?
was,
So,
ja.
Punkt. Immer, zu jeder Zeit. Auch in den letzten Jahren, als es alles knapp war mit Wohnen. Wir sprechen ja wirklich von Wohnungen für Menschen im unteren oder unteren mittleren Einkommensbereich. Und ich finde, das ist immer wichtig, das auch nach vorne zu kehren. Und ich finde es, das ist wieder diese Marktsache. Ich finde es auch völlig nachvollziehbar, dass das in den letzten Jahren so war, weil wenn ich als Baumensch irgendwo oder als Bauherr Gebäude hochziehen kann, die ich teuer verkaufen kann, also für reiche Leute in Anführungsstrichen, dann nehme ich ja eher die Aufträge an, als irgendwie kommunal zu bauen, wo ich nicht so viel mit verdiene, für irgendwelche Wohnprojekte für den Massenwohnmarkt. Und ich glaube, dass die Entwicklung, darauf will ich jetzt hinaus, für den normalen Wohnungsbau, ne, also für Menschen mit niedrigem Einkommen, eher ein Segen ist, weil ich glaube, dass jetzt wieder auch das Ganze sich so ein bisschen harmonisiert, dass die Preise nicht mehr durch die Decke schießen von Handwerkern, dass die nach Aufträgen suchen, dass auch Finanzierer jetzt wieder gucken müssen, wo sie irgendwo investieren. Und ich glaube, dass das den Wohnungsbau in der Masse eher vorantreiben wird als die Marktlage der letzten 10 Jahre.
Aber so könnte man ja die Einlassung von diesem Bauvertreter ja auch verstehen. Also so wird es wahrscheinlich nicht gemeint haben. Aber dass der Staat oder die staatlichen Institutionen, die Kommunen hier wieder mehr als Bauherr auftreten und eben diesen Angebotsgap ein bisschen ausgleichen, das käme dann ja tatsächlich der richtigen Klientel, nämlich denjenigen, die schon seit langer Zeit nach einer anderen Wohnung suchen, müssen auch ja dann doch entgegen. Und dann hätte man beides. Staatliche Unterstützung der Baubranche und gleichzeitig ja dringend benötigten Wohnraum, der dann entstehen kann. Also ich sehe das tatsächlich
Ja.
eher, auch wie du, eher positiv. Genau, ja.
Ja, das. Und da ist ja wieder das Nudging, ne, als Begriff, wo man sieht, dass es einfach, wenn es um den Hard Fact Geld geht, wertlos. Also in den letzten 10 Jahren hat es eben nicht geklappt, Investoren dahin zu nudgen, jetzt doch mal in breiter Masse irgendwie so den sozialen Wohnungsbau voranzutreiben, weil das einfach Projekte sind, die, klar, da verdienst du Geld dran. Aber es gibt einfach Projekte, da verdienst du schneller viel mehr Geld dran. Und da liegt es einfach in der Natur der Sache, dass ich als Bauunternehmer natürlich eher das mache, wo ich sage, naja, da ist die Marge 5-mal höher, dass ich das mache. Ne? Weil ich bin ja eben, und das ist ja immer was ich im Wohnungsbau ganz, ganz wichtig finde, dass wir von dieser ganzen Privatisierungsscheiße, von diesem ganzen Public-Private-Partnership-Quatsch wegkommen und in der Breite wieder staatlich gebaut wird. Und zwar nicht als Partnership mit Unternehmen, die da Geld rausholen müssen, ne, weil sie einfach Firma sind, so, sondern das Ganze einfach staatlich finanziert und staatlich in Auftrag gegeben wird. Und da haben wir uns ja seit den 90er Jahren von verabschiedet. Ich weiß noch, im Sozialkundeunterricht in den 90er Jahren wurde diese PPP-Modelle, also Public-Private Partnership, die Krone der Schöpfung gefeiert als die Lösung für alles. Und ich hoffe, dass wir jetzt verstanden haben, dass das Modell ist, was sicherlich eine Berechtigung manchmal hat, wenn es aber darum geht, unattraktive Dinge voranzubringen, wie eben den Massenwohnungsmarkt, dann muss das irgendwie staatlich gemacht werden. Und da hilft auch kein Nudging.
Ja, du sagst es immer, mit Blick auf die Uhr, jetzt sage ich mal, mit Blick auf die Uhr, haben wir die Stunde überschritten und ich finde, das ist ein sehr schönes, logisches und Hoffnung machendes Schlusswort. Christoph, Dankeschön für
Harry.
die sehr etwas kontroversere Episode jetzt. Sehr viel Sozialpolitik drin.
Aber wie
Geil
immer klug,
eigentlich.
intelligent, geil. Du bringst es auf den
Von
Punkt.
dir, genau. Dann bis zum nächsten
Und von
Mal.
dir.
Denn
Bis zum
ich
nächsten
hoffe
Mal.
aus den USA dann. Bis dann. Ciao, ciao.
Oui. Tschüss.
Weise Worte weiser Männer.